Wer sich nicht anpasst, der wird irgendwann nicht mehr konkurrenzfähig sein. Ja.
Über BlackRock, über JP Morgan, über große Institutionelle, die genau dieses Thema treiben.
Also die klassischen Wertpapiere werden per Globalurkunde ausgegeben.
Man wechselt vom alten Fax-System auf WhatsApp. Und ich glaube, es ist das Hype-Thema schlechthin.
Die Nasdaq hat announced vor ein paar Tagen, dass sie eigentlich alles organisieren. Börsen sich zum Ziel genommen haben, dort auch entsprechend ihren Marktanteil zu erobern.
Kurze Unterbrechung, aber eine, die sich lohnt. Wir haben lange Zeit an unserer eigenen Plattform entwickelt und jetzt steht sie kurz bevor, dass es live geht. Und wir vergeben aktuell noch wenige Beta-Testerplätze fürs CryptoNerds Trading Lab. Und bevor ich euch erkläre, was es ist mehr als nur ein reines Trading-Tool. Du bekommst unsere Kurse, die Crypto-Basics, DeFi, Krypto-Steuern und ja, am Ende auch alles rund um das Thema Krypto-Trading. Alles aufgebaut, damit du wirklich verstehst, was du tust. Ganz sicher, ganz risk-free. Dazu kommt eine Community mit echtem Support. Gamification, damit das Lernen auch wirklich Spaß macht und ein Risk-Free-Trading-Bereich mit echten Marktdaten. Du übst also mit der Realität, auch ohne nur einen Euro zu riskieren. Und das Beste, wenn du jetzt Beta-Tester bei uns wirst, bekommst du dauerhaft kostenlosen Zugang, auch nach dem offiziellen Launch. Klingt gut? Dann sei schnell, sicher dir einen der wenigen Plätze und schau vorbei auf tradinglab.cryptonerds.com. Den Link findest du auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt zurück zur Folge. Hallo und herzlich willkommen, liebe Krypto-Nerds. Ich freue mich auch diese Woche, dass ihr wieder mit dabei seid bei unserer Expert-Session. Wir haben uns wieder einen spannenden Gast eingeladen und schauen heute mal ein Stück weit hinter das Thema Tokenisierung. Es ist ja was, was wir auch immer wieder in unseren Uncut-Podcasts, also in unserer wöchentlichen Show mit dabei haben, wo wir über BlackRock, über JP Morgan, über große Institutionelle, die genau dieses Thema treiben und auch verstanden haben, immer wieder uns anschauen, was machen die eigentlich gerade da draußen. Und letzte Woche haben wir auch darüber gesprochen, wie die Volumen im Tokenisierungsmarkt gestiegen sind, einfach über die letzten 2-3 Jahre. Und ich glaube, es ist das Hype-Thema schlechthin. Und deswegen haben wir uns niemand anderen als den Raphael Neuberger von Cashlink geschnappt und haben gesagt, Mensch, lass uns doch nochmal über Tokenisierung sprechen und einfach zu dem, was ihr so macht. Und damit erstmal herzlich willkommen, lieber Raphael. Hi.
Hi, Erik. Vielen Dank, dass ich bei euch sein darf.
Ja, sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Raphael, wir starten eigentlich immer im gleichen Stil. Wir möchten erstmal verstehen, wer bist du, was machst du und wie bist du eigentlich zu Krypto gekommen?
Ich bin ein ganz normaler Typ eigentlich. Aktuell.
The normal guy.
CEO, CFO von Cashlink seit dem 1.1. diesen Jahres, also noch ganz frisch. Darf mich bei Cashlink um die Themen Finanzen, HR, Operations, Partnermanagement kümmern. Füllt mich auch soweit sehr gut aus. Und war vorher bei der V-Bank AG in München, habe dort den Kryptohandel, Kryptoverwahrung und eben das Thema Tokenisierung, elektronische Wertpapiere mit aufgebaut und bin ursprünglich mal Beratungskind. Also war davor bei Roland Berger und ZDB. Und den beiden habe ich auch zu verdanken, neben dem privaten Interesse, dass ich zu Krypto gekommen bin. Wir hatten 2014, 2015 bei ZDB schon ein Trend-Scouting-Team und da haben wir auch den Trend Bitcoin und dann Ethereum Smart Contracts und Co. gescoutet und haben schon damals spielerisch mit Kunden erste Workshops gemacht, wer denn als erstes es zum Beispiel schafft, auf meine Wallets ein paar Sets zu überweisen, zu transferieren. Und so bin ich dazugekommen und dabei geblieben und durfte dann für Roland Berger auch dann erste Krypto-Projekte betreuen. Und so bin ich immer tiefer dann ins Rabbit Hole eingetaucht und habe es dann auf die Industrie- bzw. die Insti-Seite geschafft. Und jetzt bauen wir Infrastruktur.
Okay. Das heißt, was hast du in deiner vorherigen Rolle bei der V-Bank gemacht? Beziehungsweise erklär vielleicht nochmal ganz kurz, was die V-Bank ist. Ich denke, viele Zuhörer und Zuhörerinnen kennen die V-Bank vielleicht nicht, so dass man es ein Stück weit einordnen kann.
Genau, die V-Bank ist, wenn man so möchte, eine klassische Depotbank, aber nicht für klassische Kunden, sondern für Vermögensverwalter, Unabhängige, für Family Offices.
Okay.
Und bietet dort klassischerweise den Handel und die Verwahrung von Wertpapieren an. Und ich habe das Ganze dann ergänzt, als ich 2022 zur V-Bank gestoßen bin, um auch den Handel und die Verwahrung eben von nativen Kryptowährungen, aka Bitcoin, Ethereum und Co. Und haben dort von quasi A angefangen, aufgebaut, Strategie, Target Operating Model, Prozesse definiert, Dienstleister ausgewählt, das Anlageuniversum definiert, also welche Coins überhaupt dann handelbar und verwahrbar sein sollten. Hab die entsprechenden Lizenzen geholt und habe das Ganze dann zusammen mit unseren Partnern aufgebaut und für unsere Kunden investierbar gemacht.
Okay, das heißt, das ist jetzt nichts, wo der Otto-Normalverbraucher sein Geld anlegen kann, sondern das ist dann letzten Endes für die oberen 5%, würde ich jetzt mal sagen.
Ah, wo die Prozentgrenze ist, weiß ich nicht genau, aber das Kriterium ist, dass man nicht direkt bei der V-Bank Kunde wird, sondern immer über einen Vermögensverwalter oder als Mitglied eines Family Office, sodass das Geschäftsmodell B2B4C ist oder B2B2C, ja. Und deswegen die V-Bank, und ich glaube, es gefällt ihr auch teilweise ganz gut. Mein ehemaligen Chef, den Stefan Lettmann, hattest du ja auch bei dir schon im...
Nee, habe ich noch nicht. Hatte ich noch nicht. Sind wir aber tatsächlich im Austausch.
Nimm ihn auf die Liste. Ja, ja. Guter Mann. Ja, hat auch die ein oder andere interessante War-Story zu erzählen.
Ja.
Ich glaube, sie sind ganz froh hin und wieder, dass sie so ein bisschen unterm Radar fliegen konnten und gar nicht so in der breiten Öffentlichkeit stehen, sondern sie machen da still und gut ihren Job und sind sehr erfolgreich mit Wachstumsraten von über 20%, glaube ich, in den letzten Jahren. Insofern zwar eine sehr gute Station, um Know-how zu vertiefen, ja. Irgendwann habe ich dann aber erkannt, mein Herz schlägt für Kapitalmarktinfrastruktur. Da gibt es noch Verbesserungsprozesse. Jeder, der mal Depotübertrag versucht hat, durchzuführen und weitere Themen, die es da im Kapitalmarkt gibt, über den ganzen Lebenszyklus eines Wertpapiers, der wird wissen, dass da noch ein bisschen was zu holen ist.
Ja, definitiv. Das ist, ich habe früher 2008 in der Bank meine Lehre begonnen und kann da ein Lied von singen, dass das für viele Kunden, also für die Banken war es ja gut, dass es so ein großer Pain war. Ja, deswegen haben es nicht so viele gemacht. Aber für die, die es übertragen haben, war das echt ein ganz schöner Prozess. Ja, weil du hast ja so viele verschiedene Parteien, die da mitwirken. Ja, und dass du dann quasi deine Assets von A nach B, also Aktien von A nach B bekommst, das war nicht ganz einfach. Das kann ich so bestätigen. Ja. Du hast gesagt, du bist jetzt bei Cashlink. Cashlink gibt es seit 2018, zumindest habe ich so rausrecherchiert. Und das Thema Tokenisierung von Wertpapieren war 2018 doch noch gar kein Thema, oder? Also wie kam es zu Cashlink? Erzähl mal so ein bisschen. Du bist jetzt nicht Teil des Founding-Teams, ganz offensichtlich. Aber was war so die Idee der Gründer damals mit dem Thema zu starten? Oder hat man da schon das Thema tokenisierte Wertpapiere zu so einer frühen Zeit schon erkannt?
Sagen wir mal, die echten Krypto-Nerds, ja, die haben natürlich auch damals schon gewusst, dass es ein Thema wird.
Ja.
Tatsächlich hatten Lars und Michi damals schon ein Payment-Startup und waren dabei, für sich selbst Geld zu raisen und haben dann gemerkt, wie das komplex sein kann mit Notarterminen, Notarkosten, Dealsheets und so weiter. Und dass das durchaus einfacher gehen kann. Wir hatten gerade den ICO-Hype 2017 hinter uns und das Thema STOs kam schon durchaus auch auf, also Security Token Offerings. Und dann haben sie sich gedacht, gehen wir für uns selbst erstmal in die Anwendung. Und das hat so gut funktioniert, dass sie dann entschieden haben, hey, das können wir auch Kunden anbieten. Und sind dann ehrlicherweise damals noch, hast du richtig erkannt, früh in das Thema reingegangen, haben es aufgebaut, sukzessive, ja, waren dann auch mit bei den ersten STOs in Deutschland dabei, für sich selbst, ja, also für Cashlink selbst, ja, 2019 beispielsweise. Den Token gibt's auch heute noch. Ja, ist gut gefüllt worden und haben es dann sukzessive aufgebaut, sind erstmal im Crowd-Investing, also klassisches Security-Token-Offering gestartet und dann sukzessive über die Jahre tatsächlich mit Start des EWPG in 2021 dann in die heutige Form der Kryptowertpapiere übergegangen. Und das ist auch der Weg, den wir jetzt weiter nach vorne gehen.
Du hast jetzt eben gerade gesagt EWPG, weil ich bin immer Freund davon, wenn es Abkürzungen gibt, die auch so ein Stück weit zu erklären, und auch das Thema Security Token Offering, können wir auch gleich nochmal ein bisschen vielleicht was zu erzählen, was das ein Unterschied auch zwischen jedem anderen, der einen Coin oder Token launcht, was das dann ist oder so ein bisschen die Abgrenzung ist, dass man es einfach nochmal versteht. Aber EWPG ist ja das elektronische Wertpapiergesetz, gibt es seit 2021, meine ich, und erlaubt in Deutschland einfach Wertpapiere direkt auf der Blockchain auszugeben. So, jetzt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt. Kannst du uns da mal so ein bisschen abholen, was bedeutet das, dass das Wertpapier auf der Blockchain ausgegeben wird? Was hat das, wie sieht es klassisch aus? Und wie schaut es dann dementsprechend aus vom Prozess her, dass man das jetzt auf die Blockchain packt, und was für reelle Vorteile hat das überhaupt?
Ja, also die klassischen Wertpapiere werden per Globalurkunde ausgegeben. Das ist tatsächlich auch heute noch ein Stück oder mehrere Stück Papier. Die werden dann initial in die berühmten Tresore bei den Banken gelegt und werden dort verwahrt. Natürlich werden sie auch heute schon relativ schnell danach digitalisiert und ins sogenannte Effektengiro, ich weiß, das sind alles Spezialbegriffe, aber eingebucht, um somit elektronisch handelbar gemacht zu werden. Und mit dem EWPG, also dem elektronischen Wertpapiergesetz, wurde einfach dieser erste Schritt, ja, weggelassen. Man kann also sofort ohne den Umweg über Papier ein Wertpapier direkt on-chain emittieren, ja, und eben durch die Führung des Registers auf einer Blockchain das Ganze vom ersten Tag an digital gestalten.
Das heißt, bisher war das ja dann ein sehr ineffizienter Prozess. Gerade früher, ich weiß noch, früher hast du ja sogar noch deine Wertpapierurkunde bekommen. Ja, also das heißt, wenn du Dividende erhalten wolltest, ganz, ganz früher, hattest du dann auch so Dividendenscheine und die musstest du zur Bank bringen. Und wenn du die zur Bank gebracht hast, dann wurde die Dividende dann dementsprechend gezahlt. Also das ist so long, long time ago. Ja, und ich habe jetzt hier auch noch irgendwo von Porsche, da gibt's ja diese Sammlerstücke, diese Aktienurkunden und sowas. Das sind ja jetzt rare Stücke und beliebte Sammlerstücke. Aber so war das ja früher. So, klar, jetzt ist da einige Zeit dazwischen zu dem, was ich gerade erklärt habe, und dem, was jetzt passiert. Aber das ist ja Wahnsinn, was in den letzten 15 Jahren dann dadurch an Effizienz einfach geschaffen wurde. Also stellen wir uns einfach mal vor, wie viele Zwischenhändler da auch immer dran beteiligt waren, und welche Player waren denn da beteiligt, und wie schaut es aus, wenn wir jetzt direkt Assets auf die Blockchain bringen? Also wie viele Leute sind da dann noch beteiligt? Um den Vergleich einfach mal für die Hörerinnen und Hörer ein bisschen greifbarer zu machen.
Ja, es gibt ja so ein paar Mythen da draußen, ne? Und dieser Mythos, alle Intermediäre oder alle Mediäre fallen in Zukunft weg und wir machen alles nur noch direkt von Raphael zu Erik.
Ja.
Das ist leider einer davon, ja. Also es wird andere vielleicht auch weniger geben, aber es werden nicht alle wegfallen, ne? Also heute sind tatsächlich viele dran beteiligt vom Staat, ne? Rechtsanwälte, Notare, um überhaupt so ein Produkt mal zu strukturieren. Also es muss ja festgelegt werden, wie sehen die Anleihebedingungen aus, oder dann ist Clearstream, Euroclear, also ein Zentralverwahrer, dran beteiligt, bei dem diese Stücke dann tatsächlich liegen. Teilweise liegen sie auch nicht bei Clearstream, sondern liegen bei spezialisierten Banken, die ebenfalls als Emissionär agieren. Also es gibt unterschiedlichste Formen, und genau diese Komplexität macht es, glaube ich, eher aus. Ja?
Okay.
Also die Intermediäre, also mein oder dein Neo-Broker oder mein oder deine Depotbank, wenn wir über die zukünftig tokenisierte Wertpapiere handeln wollen, die wird es immer noch geben. Es wird auch nach wie vor Handelsplätze geben, ja, auf denen dann effizient gehandelt wird, weil eben all diese Intermediäre oder Service-Dienstleister, wie man sie auch nennen kann, einfach ihre spezialisierte Rolle erfüllen, um es für den Kunden am Ende einfacher, sicherer oder im Zweifel auch günstiger zu machen, weil all diese haben sich eine Lizenz erworben, werden jährlich geprüft, da steht also eine gewisse Sicherheit dahinter, damit eben nicht im One-on-One, ja, die eine Seite im Zweifel mehr Wissen hat als die andere, ja, sei es technologisch, sei es rechtlich. Man muss sich natürlich in so einem 1-zu-1-Geschäft immer sehr gut auskennen. Und das wird in Teilen durch die spezialisierten Dienstleister übernommen. Deswegen würde ich das gar nicht so als schlecht ansehen, dass da spezialisierte Dienstleister eingeschaltet sind. Es darf natürlich nicht überhand nehmen und die dürfen natürlich sich auch nicht zu viel Kosten oder aus deren Sicht Erträge da rausnehmen. Ja. Aber der Markt steuert das in der Regel eigentlich ganz gut. Ja. Am Ende setzen sich ein gutes Verhältnis von Preis-Leistung durch. Insofern würde ich gar nicht sagen, dass das so schlimm ist. Es geht hier eher um die Vorteile, die die Tokenisierung, die Blockchain bietet. Dadurch, dass im Laufe des Lebenszyklus eines Wertpapiers dann Dinge einfach automatisiert werden können. Bei Lifecycle-Events, Zinszahlungen oder einfach dem Settlement, ja, also der Abwicklung, wie wir gerade gesagt haben, nachdem ein Wertpapier gekauft wurde, muss es natürlich auch an der richtigen Stelle landen. Und das hat heute noch sehr viel manuelle Aufwendungen im Backoffice hinter sich, zieht sich nach. Und insofern, das kann noch sehr viel vereinfacht werden, sodass wir in Summe dann für Kunden eigentlich zu einem besseren Ergebnis kommen sollten.
Also gerade, wenn ich mir anschaue, wenn man jetzt Aktien kauft, ja, dann dauert es ja meist teilweise noch so bis zu 2 Tage. Ich glaube, T+2 ist die Maximo oder T+1 inzwischen, bin ich mir gar nicht sicher. Aber es dauert auf jeden Fall noch gewisse Anzahl an Stunden, ja, und nicht innerhalb von Sekunden oder Minuten, dass Dinge transferiert werden können, wie wir es dann on-chain können. Und der Grund dafür ist halt, weil ganz verschiedene einzelne Stellen damit beschäftigt sind, dann miteinander zu interagieren, ja, und Informationen von A nach B zu geben. Ja, wir haben Dutzende Banken, Clearingstellen, Registerführer, die da einfach miteinander im Austausch stehen in diesem Prozess, soweit ich das als Laie verstehe. Und ich meine, ich habe mal in der Bank gearbeitet, aber nichtsdestotrotz bin ich da kein Experte auf dem Gebiet. Und man könnte es eigentlich so sagen, als Vergleich, man wechselt vom alten Fax-System auf WhatsApp. Ja, ich glaube, das ist vielleicht eine gute Analogie, ja, weil man hat dann letzten Endes sofort direkt und ohne Mittelsmänner oder weniger Mittelsmänner einen viel effizienteren Prozess. Kann man das so vergleichen oder hinkt das?
Ja, jetzt ist die Frage, so Fax und WhatsApp, ja, also von dem, was dazwischen liegt an, sagen wir mal, zeitlicher Verbesserung, kann man schon so sagen. Natürlich, wir sprechen hier vom Kapitalmarkt, ne? Also es geht um Systeme, die wirklich in jeder Sekunde funktionieren müssen, ja, weil es wirklich wenn die Menschen, die Kollegen ihr Geld nicht in Aktien, Wertpapieren angelegt haben, sondern in Immobilien beispielsweise, dann wollen wir ja auch, dass zu jeder Sekunde ganz klar und sicher ist, wem diese Immobilie gehört. Deswegen darf man das nicht auf die leichte Schulter nehmen, was es bedeutet, so ein Kapitalmarktsystem und auch die Informationssysteme und Datenbanken zu betreiben. Nichtsdestotrotz richtig ist, um diese Datenbanken, die ja bei den einzelnen Banken, sonstigen Akteuren im Kapitalmarkt jeweils zentral liegen, um die laufend zu synchronisieren, damit wirklich klar ist und einheitlich festgelegt ist, wem dieses Wertpapier denn zu welcher Sekunde gehört, ja, ist ein hoher Aufwand notwendig. Und wenn das eben gewechselt wird auf eine dezentrale Datenbank, in der fortlaufend alle Transaktionen mitgeschrieben werden, ja, und sozusagen jeder Teilnehmer zu jeder Zeit sich aus diesen Transaktionen den aktuellen Bestand, also wem gehört was, welcher Wallet und somit dann auch welcher Person, die hinter der Wallet steht, was gehört, dann ist es natürlich sehr viel einfacher und eindeutiger, weil es eben diese Reconciliation-Prozesse, diese Abstimmprozesse und so nicht mehr braucht, sondern es ist ganz klar zu jeder Sekunde festgelegt, wem gehört eigentlich was. Und jeder kann darauf zugreifen.
Jetzt hast du eben nochmal den Begriff STO, also Security Token Offering. Also was ist da aus deiner Sicht so der Unterschied zu einem, ja, weiß ich nicht, Jedermann-Token, den eigentlich jeder auflegen kann? Also ich könnte jetzt heute auch den Crypto-Nerds-Token auflegen, ja, und könnte einen Meme-Coin draus machen. Das ist, glaube ich, relativ schnell gemacht. Aber wo ist da die Abgrenzung zwischen einem STO zu einem normalen Token? Einfach, dass wir das vielleicht nochmal kurz erklären.
Das steckt quasi im Namen mit drin, ne? Security Token ist ein Wertpapier-Token. Das heißt, es hat den rechtlichen Status eines Wertpapiers, hat insofern dann auch die Sicherheiten eines Wertpapiers und hat aber auch auf der anderen Seite dann die entsprechenden Verpflichtungen, ja, an Sicherheit, die es bieten muss, und weitere den jeweiligen landesspezifischen Regelungen und Gesetzen unterliegenden Anforderungen. Ja. Also nicht jeder darf einfach ein STO sozusagen minten, ja, ins Leben rufen, sondern es unterliegt ganz klaren Vorgaben, wie es zu erfolgen hat. Und die sind in allen Ländern unterschiedlich. Ja, aber in Europa haben wir ja die MiFID. Ja. Dann kommt es noch so ein bisschen auf den Inhalt an des Security Tokens, was es dann genau ist. Aber der große Unterschied ist, dass es halt klaren Regularien unterliegt, ja, und in der Regel dann auch Pflichten für Prospekte oder Anleihebedingungen und sowas erfüllt werden müssen.
Aber doch
auch nicht einen engen Blick drauf.
Ja, aber würdest du sagen, weil viele meckern ja auch immer so ein bisschen über den Standort Deutschland rum und sagen, hey, wir sind gar nicht so schnell und so digital und so vorreitermäßig unterwegs. Aber würdest du sagen, gerade so in dem ganzen Thema Tokenisierung, EWPG, was ja jetzt auch schon 5 Jahre her ist, dass man das auf den Weg gebracht hat, wie betrachtest du da so ein bisschen die Positionierung in Deutschland an den Möglichkeiten und den Rahmenbedingungen, die man da geschaffen hat für euer Geschäftsmodell?
Ja, es ist immer beides aus meiner Sicht. Immer hat es positive und negative Aspekte, was wir uns in Europa ja schon seit Jahrzehnten quasi vorwerfen lassen, in Teilen auch müssen, ist, dass wir zuerst an die Regulierung denken und dann an die Chancen und das Business und dass man damit machen kann und die Standortvorteile, die man sich auch holen könnte. Und noch ist immer die vorherrschende Meinung, dass es gut ist, dass Regulatorik da ist. Der Meinung sind wir auch, weil es einfach Investitionssicherheit gibt.
Ja.
Häufig wird es aber dann dieses gut gemeint, ja, also wir brauchen eine Regulatorik, dann übererfüllt, ja, indem es dann zu detailliert ausgearbeitet wird, zu viele Vorgaben gemacht werden und es insofern dann auch relativ lange dauert, bis die Marktteilnehmer, die die Chancen erkennen, die ganze Regulatorik und die entsprechenden konformen Prozesse aufgebaut haben. Deswegen dauert es dann in der Regel auch relativ lange langsam ansteigenden Volumina, bis da mal Schwung reinkommt, weil es eben nicht so trivial ist, sich dann eine entsprechende Lizenz zu holen, um entsprechend Services anbieten zu dürfen. Insofern ist es immer so ein Spagat. Wir sind ehrlicherweise froh, dass es diese Sicherheit früh gab und Europa und insofern in dem Falle auch Deutschland mit dem EWPG da sehr früh dabei war. Nicht umsonst dürfen wir uns als Cashlink ja in dem Bereich Kryptowertpapiere jetzt Marktführer schimpfen, aber auch für den Markt Deutschland war es gut. Wir werden häufig auch von anderen Ländern angesprochen, ob wir nicht Wertpapiere nach EWPG auflegen dürfen, die dann in anderen Ländern zu vertreiben. Da führen wir gerade sehr viele Gespräche. Insofern, ja, wir sind Fan von Regulatorik, aber sie müsste halt manchmal so ein bisschen maßvoller gestaltet werden.
Ja. Ja, das ist gerade so das ganze regulatorische Thema, haben wir ja gesehen mit in der US-Administration, die zuvor dran war. Da war sehr viel Unklarheit für viele Player im US-amerikanischen Markt. Deswegen sind viele auch sehr stark in den europäischen Markt, weil da mehr Klarheit, mehr Rahmenbedingungen da waren in, oder sagen wir mal Leitplanken, in denen man sich bewegen konnte. Ja, und dementsprechend hat man da einen Shift gesehen Richtung Europa. Jetzt ist der Shift eher wieder in die andere Richtung, weil mehr Opportunität und mehr Möglichkeiten auf der anderen Seite liegen. Ja, also ich glaube, es ist immer so ein immer schauen und abwägen aus Business-Perspektive, was für Opportunitäten sind so da, ne? Und auch was für Spielregeln sind festgelegt und habe ich da meine Möglichkeiten darin, ja, mich gut zu entfalten an der Stelle. Ja. Jetzt lass uns nochmal zurückkommen zu Cashlink. Jetzt seid ihr damals mit einem anderen Twist gestartet ursprünglich. Wann kam so der Punkt, wo ihr gesehen habt, Mensch, das ganze Thema tokenisierte Wertpapiere und Assets kommt auf und ist auch dann in der Art so groß, dass man davon leben kann? Ja, weil ist ja immer die Frage, ich habe eine Idee und ich habe ein Modell, ist ja schön, aber auf der anderen Seite muss es auch jemand abnehmen und man muss damit auch Geld verdienen können, damit man es weiter ausbauen kann. Wann war so der Punkt, wo ihr gemerkt habt, okay, das nimmt jetzt an Fahrt auf und wird für uns auch ein relevantes Geschäftsmodell?
Also seit dem letzten Pivot dann 2017, 2018 war für Cashlink klar, that's the way forward. Mhm. Ja. Es gab dann eine relativ hohe Nachfrage von Plattformen im Crowd-Investing-Bereich, die uns lange Zeit getragen haben. Und mit der zunehmenden Institutionalisierung, also immer mehr große Player und Depotbanken und auch Emittenten mit relevanten Emissionsvolumina sind sukzessive umgestiegen und steigen noch um, gab es dann eigentlich keinen Weg mehr zurück. Ja? Und die Frage ist ja immer, wie viele können gut davon leben? Ja? Mhm. Und wie gut können sie davon leben? Also im Moment ist es tatsächlich noch so, dass der Markt sehr klein ist. Ja, das heißt, wir sind noch stark am Wachsen. Das kann ja auch immer ein Vorteil sein. Das Potenzial zumindest ist riesig. Ja, theoretisch und technisch spricht nichts dagegen, kann jedes Asset und jedes Wertpapier auch in tokenisierter Form nicht nur neu aufgelegt werden, sondern auch alle bestehenden, ja, können wechseln hin zu einem Kryptowertpapier. Insofern am Potenzial liegt es nicht. Es liegt quasi nur am Doing, ja, der Emittenten und der großen Vertriebsplattformen das zu tun. Und es liegt natürlich an uns, entsprechend die Vorteile und unser Serviceangebot gut zu kommunizieren, ja, und dass das langfristig entsprechend Vorteile hat. Und manchmal ist es tatsächlich schwierig, die auf den ersten Blick zu erkennen, ja, weil mit jeder Umstellung gehen natürlich auch Switching- und Change-Kosten einher. Ja, ja. Und der Kapitalmarkt, wie wir ihn heute kennen, funktioniert an sich relativ effizient, ja. Zumindest aus Kundensicht. Aus Kundensicht gibt es auch dieses T+2, was du angesprochen hast, eigentlich gar nicht, denn der Kunde kann ein Wertpapier kaufen und kann es in der nächsten Sekunde häufig sofort wieder verkaufen, dass er im Hintergrund dann für die 2 Tage, wo es ihm eigentlich noch nicht gehört, einen automatischen, meist kostenfreien Überbrückungskredit von seiner Bank irgendwie angeboten bekommt, das merkt man ja gar nicht, ja. Und deswegen sind die ganzen Effizienzen, die geholt werden, eigentlich auch im Hintergrund. Der Kunde sollte davon eigentlich gar nichts merken. Wir werden wahrscheinlich auch zukünftig gar nicht mehr von Tokenisierung und Token und Wallets und so sprechen, sondern ja, am Ende ist es ein Wertpapier und es muss ordentliche Rendite zu akzeptablem Risiko abwerfen. Ja? Ja. Um alles andere müssen sich die spezialisierten Dienstleister, so wie auch wir, kümmern, ja, dass da keine unangebrachten Risiken entstehen. Und ja, dabei heben wir die Effizienzen und dann kriegen wir hoffentlich noch bessere Angebote für die Kunden.
Mhm. Gerade das ganze Thema Marktpotenzial. Ich habe da mal so ein paar Zahlen mitgebracht. Also der globale Tokenisierungsmarkt ist von ca. 5 Milliarden im Jahr 2022 auf über 30 Milliarden Ende 2025 gewachsen. So, also alleine in der Zeit hatten wir 500% plus in 3 Jahren. Und in Deutschland alleine stieg das Volumen emittierter, tokenisierter Wertpapiere von 31 Millionen Ende 2022 auf 615 Millionen im zweiten Halbjahr 2024. So, also ich glaube so, wenn man das alleine schon im Wachstum sieht und plus was ja eigentlich noch an Potenzial im Gesamtkapitalmarkt noch liegt, ja, an Gesamtassets, die tokenisiert werden könnten, ja, ganz bewusst konjunktiv, weil bestimmt nicht alles am Ende tokenisiert wird. Vielleicht, vielleicht auch nicht, weiß nicht, vielleicht hast du da auch noch einen Take zu. Ja, vielleicht hast du da noch einen Take zu, genau. Aber BCG schätzt, dass bis 2030, also dass der Markt auf bis zu 16 Billionen Dollar anwachsen könnte. So, also sky's the limit, ja. Also da ist ja noch richtig viel drin. Und wenn man sich auch die ganzen Großen anschaut, Larry Fink von BlackRock ist ja auch ein massiver Freund von dem ganzen Thema Tokenisierung und Assets on-Chain zu bringen. Und ich glaube, gerade die ganzen Großen, alleine wenn die nur ihre Assets on-Chain werfen, dann ist das ja riesiger Uplift für den gesamten Markt dahinter. So, und da ist halt die Frage, welche Player gibt's da so? Was ist so dein Take zu dem Thema? Wird alles tokenisiert, ja oder nein? Wo sind da so die Potenziale? Wie siehst du das?
Also mal bei den Zahlen anzufangen, ne? Also natürlich sehe ich lieber 500% Wachstum als 100%. Ja? Ja. Aber ist fairerweise von den kleinen Volumina, von denen wir kommen, ja, ja. Ist es auch nicht so schwierig, ja. Ja, da mal ein 500% hinzulegen. Das Wichtige ist, am Ende reicht das Gesamtvolumen, ja, um davon gütlich leben zu können. Mhm. Und das Allerwichtigste ist, sehen auch diejenigen, die die Assets haben, ja, und emittieren wollen, die Vorteile in der Tokenisierung. Derzeit sieht's ganz gut aus, ja. Es gibt quasi keinen der großen Player mehr, sei es BlackRock auf der Asset Manager Seite oder JP Morgan auf der großen Banken Seite, die sich nicht mit dem Thema beschäftigen. Einige haben auch schon sehr großvolumige Money Market Funds beispielsweise tokenisiert und schauen sich andere Asset-Klassen an. Von der anderen Seite kriegen wir den Push aus der Krypto-Seite. Ja, Krypto-Exchanges wollen jetzt zu den sogenannten Everything-Exchanges werden, also auch neuerdings Aktien und andere Wertpapiere an. Am Ende wird es daraus hinauslaufen, wo für welche Use Cases diese neue Technologie denn besonders spannend ist. Aktuell sehen wir es beispielsweise im Bereich Derivate und Zertifikate sehr starke Nachfrage, weil da eben einfach sehr, sehr viele Wertpapiere in kurzer Zeit emittiert werden. Und wenn die halt jeweils für sich genommen immer relativ lange brauchen oder relativ teuer sind, dann sehen wir da durchaus die Vorteile, das tokenisiert zu tun, weil dann tatsächlich die Zyklen auf wenige Stunden zusammenschrumpfen können und auch die Kosten entsprechend niedriger sein können. Insofern, ja, wir sehen da einen guten Push gerade. Ja, die Nasdaq hat announced vor ein paar Tagen, dass sie eigentlich alles tokenisieren will, was tradable ist. Natürlich wird am Ende nicht jedes Asset der Welt, ja, weil dann müsste man erstmal definieren, was ist eigentlich ein Asset, ja, und was nicht, ja. Das ist eine ganz andere Diskussion. Aber sagen wir mal, die heute klassischerweise investierbaren Assets, die wird es auch alle in irgendeiner Form tokenisiert geben. Ob jetzt zu 100%, ist wiederum eine andere Frage. Wir werden, glaube ich, auf Jahrzehnte eine Parallelstruktur der Systeme sehen. So wie auch heute die berühmte Couponschere für Aktien und Anleihen noch im Einsatz ist, ja, bei den Instituten.
Ist das so, ja?
Ist tatsächlich so. Ich war gerade letzte Woche bei einem Institut und die haben gesagt, ihr Tresor wird noch regelmäßig besucht, ja, weil es eben noch ganz viele Wertpapiere gibt, die noch in physischer Form vorhanden sind. Wenn sie nämlich kein natürliches Enddatum haben, und es gibt ja so ein paar langlaufende Bonds oder auch welche, die nie verfallen quasi, ja, dann werden die auch, wenn man nicht das zugrunde liegende System verändert, dann werden die auch erstmal weiterhin noch physisch vorhanden sein. Ja? Also es wird natürlich immer weniger, ja, weil die können natürlich auch zurückgegeben werden irgendwann, aber noch gibt's die, ja. Und so werden wir, glaube ich, auch das bestehende System, um das aufzubauen, sind ja, weiß nicht, wie viele hunderte Milliarden Euro und Dollar weltweit reingeflossen. Ja. Dies wird natürlich, solange das noch einigermaßen effizient im Vergleich zu dem neuen läuft, ist dann halt der Druck noch nicht groß genug. Der nimmt mit jedem Jahr dann zu. Ja? Ja. Aber wir werden, ich bin da Realist, wir werden da mehrere Jahre oder sogar ein, zwei, drei Jahrzehnte sehen, in denen diese Systeme parallel laufen.
Ja, weil eigentlich als Anbieter habe ich doch irgendwann dann einfach auch den Druck, dass ich preislich gar nicht mehr mithalten kann, wenn alle anderen wirklich umstellen und, weiß ich nicht, bis zu 70% Ersparnis haben, dann kann ich ja gar keinen, entweder habe ich keine Marge mehr, ja, weil ich es dann dementsprechend die Marge da mir wegschmilzt, oder ich kann gar kein kompetitives Angebot mehr im Vergleich zu meinen Mitbewerbern machen. Das ist ja eigentlich die logische Konsequenz daraus, oder?
Ja, aber solche Unternehmen sind in der Regel sehr resilient, was es angeht, so Prozesse lange aufrechtzuerhalten. Der Vorteil, den sie haben, ist natürlich, sie haben diese Kosten schon einmal bezahlt, das aufzubauen. Das heißt, sie haben in Anführungszeichen nur noch Maintenance-Kosten. Ja. Aber richtig ist, wer sich nicht anpasst, der wird irgendwann nicht mehr konkurrenzfähig sein. Ja. Irgendwann wird dann der berühmte Druck zu groß und sie passen sich doch an. Wenn sie den Zeitpunkt verpassen, dann ist es manchmal tatsächlich zu spät. Ja. Das sind dann die berühmten Übernahmen, die dann passieren, oder tatsächlich verschwinden manche Marktteilnehmer dann auch irgendwann. Aber die Prozesse dauern erstaunlicherweise lang manchmal. Ja, da wird erstmal alles andere mit Restrukturierungsmaßnahmen, Entlassungswellen und sonst was probiert. Ja. Das kann teilweise relativ lange dauern.
Okay, ja, spannend. Um nochmal zu euch zurückzukommen, Cashlink, ihr arbeitet hauptsächlich, so hatte ich es jetzt rausgelesen, mit Polygon zusammen, oder gibt es auch noch andere Chains, oder seid ihr Chain-agnostisch? Wie kann ich mir das vorstellen? Ist es euch egal, mit welcher Chain ihr zusammenarbeitet, oder wie?
Ja, ganz egal ist es nicht, ja. Was unsere Kunden präferieren, das evaluieren wir auch, ja, ja. Und meistens dann, wenn ein Case dahinter steckt und die Nachfrage häufiger vorkommt, häufiger. Neben Polygon arbeiten wir heute schon mit Eve und auch Stellar zusammen, einfach um da breiter aufgestellt zu sein. Ja. Es sind aber genauso, also sind alles Public Chains, die wir derzeit nutzen. Wir können aber, sofern die Nachfrage steigt oder dann vorhanden ist, auch auf Private Chains umsetzen. Also wir sind theoretisch agnostisch. In der Praxis setzen wir aber natürlich nicht alles um, ja, weil auch hier begrenzte Ressourcen haben. Und deswegen sind wir mit den dreien jetzt ganz gut aufgestellt. Aber wenn bestimmte größere Kunden oder vermehrt Kunden Nachfrage haben nach weiteren Chains, dann schauen wir uns die an, evaluieren die ständig und können da auch weitere mit ins Portfolio aufnehmen.
Was sind da so klassisch? Also Polygon macht das Ganze ja schon relativ lange, ist einfach sehr, sehr kostengünstig, hat ja auch sehr viele Loyalty-Programme umgesetzt, ne? Für, ich glaube, Lufthansa war da mit dabei, Starbucks, vieles, was da auch wieder eingestampft wurde, aber Polygon war da nach außen zumindest in der Kommunikation während dem ganzen, sagen wir mal, Web3, NFT-Hype, so in dieser 2022, 2023 Phase sehr, sehr stark nach außen. Vieles wurde, wie auch eben schon erwähnt, wieder rückabgewickelt. Aber Polygon hat sich da, glaube ich, relativ gut festgespielt in der Area. Arbitrum ist mir immer noch sehr oft untergekommen. Und Stellar, sind das so die drei Player, die hauptsächlich für diese Cases genutzt werden? Oder gibt es da noch jemanden, den ich komplett gar nicht auf dem Schirm gehabt habe bisher?
Also bei uns ist es der Fall, ja. Arbitrum haben wir jetzt persönlich noch nicht integriert, einfach weil der Need noch nicht da war. Wir waren mit unseren Partnern und Chains, die wir ausgewählt haben, bisher sehr, sehr zufrieden. Es geht ja immer um eine Mischung aus, ja, Kosten und Sicherheit. Ja? Und die haben ein sehr gutes institutionelles Setup, und insbesondere Polygon, auch nochmal im Vergleich zu Ethereum, sind natürlich die Gas-Fees nochmal günstiger. Ja. Ja. Dafür hat Ethereum entsprechend noch eine größere Entwickler-Community, ja, sind nochmal ganz anders auch auf Instis ausgelegt. Also es ist immer eine Mischung aus mehreren Kriterien. Und ansonsten sind es die, man kann sich ja auch öffentlich einigermaßen gut einsehen, wer da wen nutzt. Ja, ansonsten sehen wir natürlich als Kontrast zu den Public Chains auch die ein oder andere Private Chain, die da genutzt wird. Da hat man halt immer dann die Herausforderung entsprechend der Kompatibilität zu anderen Chains. Und wir wollen ja die Liquidität eigentlich nicht wieder in einzelne Silos packen, sondern wollen sie eigentlich frei zugänglich verfügbar machen. Ja, deswegen auch der Name Cashlink. Ja, wir wollen ja eine Cash eigentlich wieder verlinken. Ja. Und liquide machen. Ja.
Okay. Ihr hattet, hatte ich gesehen mit der NRW Bank. Das ist ja eine öffentliche Bank, also quasi die macht öffentliche Investments in Infrastruktur, aber ich glaube auch weltweit. Da habt ihr eine 100 Millionen Euro Anleihe über euch emittiert. Vielleicht erstmal, was macht die NRW Bank? Warum machen die solche Anleiheprodukte und welchen Vorteil hatten Sie, mit euch da an der Stelle zusammenzuarbeiten? Einfach um das nochmal so ein bisschen besser verständlich zu machen und vielleicht geht da auch mal ein Stück weit drauf ein, was macht Cashlink letzten Endes da? Also wir haben jetzt schon gehört, Tokenisierung ist das eine, ja, die Chains, mit denen ihr zusammenarbeitet, ist das andere, aber wie bringt ihr das eigentlich wirklich zusammen und was ist da euer Edge, würde man zu Neudeutsch sagen, also euer unfairer Vorteil sozusagen?
Ja. Wir glauben, es ist ja ein fairer Vorteil.
Okay.
Also die NRW Bank ist ja bekannt für regelmäßige Platzierung von Anleihen, ja, sogar auch noch größerer Natur als nur 100 Millionen. Mhm. Insofern, da könnte in Zukunft auch noch was passieren. Mhm. Und anders als im klassischen Bond-Prozess braucht es natürlich, wenn man über elektronisches Wertpapier und in der Detailausgestaltung dann über ein Kryptowertpapier geht und uns nutzt als Verwahrer und Registerführer, braucht es dann eben keinen Zentralverwahrer mehr. Mhm. Ne? Der Emissionsprozess kann komplett digital gestaltet werden, ohne Wertpapierurkunde. Und die Zeit für die Anlage des Wertpapiers kann bis auf wenige Minuten schrumpfen versus vorher dann Tage. Und genauso dann auch für die Übertragung, also nach einem Kauf oder Verkauf. Auch das ist in Sekunden vollautomatisch dann abwickelbar. Aber man darf nicht verschweigen, für die Bank, wenn sie es erstmalig macht, bedeutet das durchaus eine Umstellung. Also sie müssen ihren klassischen neuen Produktprozess durchlaufen. Sie hat vielleicht Anpassungen bei den Emissionsdaten, muss natürlich intern Education betreiben. Und wenn sie sich für Cashlink entscheiden, das war ja deine Frage ganz konkret, was machen wir eigentlich? Also bei uns kannst du als Emissionshaus, als Bank, alles aus einer Hand bekommen, was du eigentlich brauchst. Also wir bringen dir die Technologie mit. Wir sind auch Tokenisierer. Wir sind nicht nur Registerführer, sondern wir erzeugen auch, minten den dazugehörigen Token, stellen dir für dein Wertpapier eben die Registerführung zur Verfügung. Das ist immer ganz wichtig zu betonen. Ne? Jedes Wertpapier hat sein eigenes Register. Ja. Das heißt, es ist nicht nur ein Register, das wir führen, sondern wir führen mehrere. Wenn du möchtest und noch keine eigene Verwahrlösung hast, dann verwahren wir die zugehörigen Token auch. Ja. Wir arbeiten da mit spezialisierten Anbietern zusammen, haben sowohl eine eigene Lizenz, also können unsere eigene Lösung anbieten, arbeiten aber auch mit spezialisierten und wiederum lizenzierten Verwahrern zusammen. Mhm. Auf der Registerseite, Tokenisierungsseite haben wir die Tech komplett selbst entwickelt, eigene Smart Contract Suite entwickelt da kümmert sich unser Tech-Team drum.
Mhm. Okay.
Also alles aus einer Hand, wenn du willst.
Ja, genau. Also so all in one
bei uns.
All-in-One-Tokenisierungsplattform. Okay. Und wie sieht da so der Wettbewerb aus? Also wie seht ihr das so europäisch? Kommen da jetzt viele aus den Löchern und springen jetzt auf das Thema drauf? Oder gibt es da auch schon Player, die länger am Markt sind, so wie ihr? Oder wie würdest du das so einschätzen aus eurer Sicht?
Ja, da gibt's bei dem Thema Registerführung oder wenn wir dann auf europäisch gehen, Notary Services, die Besonderheit, dass es hier leider noch keine, oder für uns vielleicht zum Glück, ja, weil wir früh dabei sind, noch keine einheitliche europäische Regelung gibt. Das heißt, die rechtliche Regelung in den einzelnen europäischen Ländern ist da sehr unterschiedlich. Von daher gibt's einzelne Lösungen. Die großen Emissions- oder Issuance-Hubs in Europa sind ja bekanntlich Luxemburg für Fonds, ist Irland. Und dann kommt erst Deutschland und andere Länder. Und dann nehmen die Volumina auch schnell sehr stark ab. Mhm. Das heißt, in Deutschland dürfen wir glücklicherweise, wenn man auch dem aktuellsten DK-Report folgt, uns Marktführer schimpfen. Europäisch sehen wir aber auch, insbesondere jetzt mit dem Aufkommen des DLT-Pilot-Regimes, ja, dass Registerlizenzen quasi miterworben werden können. Ja. Mhm. Und wir hoffen sehr darauf, dass bald eine europäische Lösung da geschaffen wird. Mit dem Financial Markets Integration Package gibt es ja schon den ersten Weg dahin, dass auch Notary Services, also Register Services, mit aufgenommen werden und dann sozusagen man mit einer Lizenz dann auch ganz Europa bespielen darf. Mhm. Aktuell ist es noch so, dass man in jedem Land, in dem man quasi einen Registerservice anbieten möchte, sich einzeln noch lizenzieren muss. Ja.
Okay, na gut, das ist natürlich bis dahin erstmal der unfaire Vorteil für jeden, der dann eine Länderlizenz sich hart erarbeitet hat. Aber ab dem Zeitpunkt, wo es dann quasi für Europa also möglich ist für jedes Land, aber ich gehe mal stark davon aus, dass ihr da auch schon dran arbeitet, eine solche Lizenz zu bekommen, ohne da zu viel Future-Looking-Statement zu machen, aber wäre ja der nächste sinnvolle Schritt, oder?
Es wäre naheliegend und auch irgendwo sinnvoll,
ja.
Deswegen schauen wir uns das mindestens sehr genau an, ja.
Das dachte ich doch. Okay, ja, verstehe. Was würdest du jetzt aber so sagen? Ich meine, ich gucke gerade mal so ein bisschen auf die Zeit, 45 Minuten. Was würdest du sagen, was sind denn noch so die größten Hürden aktuell für mehr Tokenisierung an den Kapitalmärkten? Du hast ein, zwei Sachen schon genannt, aber vielleicht so, um dann nochmal so ein bisschen die Klammer drumherum zu machen. Also würdest du eher sagen, sind das technische Themen oder regulatorische Themen oder sind das dann wirklich so diese internen Barrieren? Hey, wir haben ja, es läuft ja, ja, und warum soll man es nicht so lange weiterlaufen lassen, wie es noch läuft? Ja, das ist ja dann auch oft der Fall.
Ja, ich gibt gar nicht so viel zu ergänzen zu dem, was du gesagt hast. Es ist nämlich tatsächlich eine Mischung aus all diesen Themen. Also in erster Linie ist es Education, ja, es ist eine neue Technologie, ja. Jeder muss oder sollte sich einmal damit befassen, das zu verstehen. Weil nur wenn du es verstanden hast, hast du dann auch die Überzeugung, das entsprechend intern mit den Aufwänden und Budgets zu unterlegen, die es eben benötigt, ja, um eine neue Infrastruktur aufzubauen, neue Produkte einzuführen, neue Services und Prozesse einzuführen. Insofern ist es sehr viel Education, deswegen mega stark auch, dass ich heute hier sein darf mit deiner Reichweite, um dazu einen Beitrag zu leisten. Regulatorisch sind es auch noch ein paar Hürden, ja, gerade schon angesprochen. Je größer der Markt ist, mit dem man mit einer Lizenz dann auch bespielen darf, umso einfacher wird's. Ja. Mhm. Da machen wir uns gerade dann mit dem Notary Service auf den Weg. Ja. Das DLT Pilot Regime, damit diese Assets zukünftig auch in größeren Volumina handelbar gemacht werden sollen, soll jetzt auch bald ein Upgrade erfolgen. Also da sollen ein paar Volumenlimitierungen wegfallen. So dass es dann auch einfacher ist, auf dem Sekundärmarkt zu traden, weil am Ende machen wir uns nichts vor. Primärmärkte sind super und der erste Schritt. Aber am Ende wollen wir ja Assets haben, die möglichst liquide sind und möglichst gut tradable sind. Ne? Jeder von den Krypto-Tradern weiß Bescheid. Ja? Ja. Je mehr Volumina, je enger die Spreads, umso besser die Kostenstrukturen. Ja?
Genau.
viele von den institutionellen Anlegern, wenn wir mal auf Asset Manager und Co. gucken, die haben in ihren Richtlinien ganz klar drin stehen, sie investieren eh nur in liquide Assets. Ja, also alles, was nicht binnen eines Tages irgendwie liquidierbar ist, da lassen die eh schon die Finger von.
Ja? Genau, ja.
Andere Private Equity, Family Offices, die sehen das ein bisschen anders. Ja, die erkennen durchaus auch den Wert von Assets, die jetzt nicht täglich fällig sind. Dann kann man langfristiger als Private Equity Unternehmen auch agieren und muss nicht immer auf Quartals- oder Jahresabschlusszahlen schauen. Also hat alles Vor- und Nachteile. Mhm. Aber bei vielen ist es eben in den Statuten noch so vorgesehen. Und deswegen ist das alles, was in Richtung funktionierende Sekundärmärkte führt, gut. Und das sind derzeit noch die größten Hürden.
Mhm. Aber das ist ja auch genau die Frage, die man sich ja so ein Stück weit gestellt hat, wenn ich so ein Produkt jetzt emittiert habe, wie vertreibe ich das am Ende? Ja, wie bringe ich das an den Mann, damit dann so eine Anleihe mit 100 Millionen voll wird? Ja, das ist ja immer das Ziel am Ende, dass sie sozusagen voll gezeichnet wird. Ich glaube, das ist der richtige Sprachgebrauch dafür. Korrigiere mich gerne, wenn es nicht so ist. Und de facto ist dann da die Frage, wie bringt man das dann in den Sekundärmarkt und wo ist der? Und ich glaube, so dieses, was sich gerade auftut, dass dann diese ganzen Börsen jetzt sagen, hey, wir wollen die Everything Exchange werden, wir wollen mehr Assets, mehr Breite, mehr Möglichkeiten, sodass der Kunde eigentlich nicht mehr zwischen mir und einem klassischen Neo-Broker, wo er Aktien handeln kann. Ja, die Neo-Broker gehen in die Richtung, hey, wir bieten noch Krypto mit an. Die Krypto-Anbieter sagen, hey, wir bieten jetzt noch Stocks mit an oder FX, also quasi klassische Währungspaare etc. Also ich glaube, das durchmischt sich gerade so massiv, ja. Und am Ende ist da die Frage, wer hat den längeren Atem? Ich denke, da wird auch sehr viel irgendwie Merger vielleicht passieren, weil es können ja nicht 20, 30, 40 Anbieter nebeneinander genau das Gleiche machen. Am Ende wird das dann ein War für Gebühren, ja. Also derjenige, der die günstigsten Gebühren hat, wird sich vielleicht durchsetzen oder die breiteste Angebot darstellen kann. So, also wo siehst du da so die nächsten Jahre hinlaufen, wenn das jetzt irgendwie alle ähnlich machen? Was sind da so die Unterscheidungskriterien am Ende noch?
Also zunächst mal muss man sagen, nur weil ein Asset, ein Wertpapier tokenisiert wird, ja, ändert es nichts im zugrunde liegenden Asset. Ja. Ein Asset ist und bleibt gut, wenn es vorher gut war. Ja, auch wenn ein Asset ist und bleibt schlecht, wenn es irgendwie vorher schlecht war. Deswegen hat sich vorhin so viel Wert drauf gelegt. Aus Kundensicht, ja, kommt es immer drauf an, die Qualität des Assets, ja, und dass eine saubere Rendite-Risikoprofil dahinter liegt. Ja. Illiquide Assets werden auch durch Tokenisierung nicht auf einmal liquide. Ja. Die Abwicklung hinten dran wird einfacher, wird effizienter. Ja. Aber die Asset-Qualität ist und bleibt das Ausschlaggebende. Und deswegen ist und bleibt auch nach wie vor die Königsdisziplin, den Vertrieb zu organisieren. Ja. Also tokenisierte Assets vertreiben sich nicht von alleine, ja, sondern nach wie vor geht es darum, ja, mit Qualität zu überzeugen und dann entsprechend auch die Reichweite zu haben. Deswegen finde ich es am Anfang überhaupt nicht schlimm, wenn da gefühlt zu viele Anbieter in den Markt eintreten. Das sortiert sich hinterher wieder aus. Ja?
Genau.
Am Anfang darf ruhig da sehr viel Wettbewerb sein. Und der sollte eigentlich auch in einem gesunden Level bestehen bleiben. Monopole und Oligopole tun dem Kunden in der Regel nicht gut. Diejenigen, die das Monopol oder Teil des Oligopols sind, denen tut das natürlich gut, ja, weil sie entsprechende Preissetzungsmacht haben. Aber genau deswegen gibt es ja beispielsweise Cashlink auch, ja, weil in Deutschland und Europa eben Clearstream, Euroclear als Quasi-Monopolisten eine ungeheure Preissetzungsmacht haben. Mhm. Und das haben wir uns eben vorgenommen, so ein Stück weit zu durchbrechen. Und genauso wie sich dann auf der, und das ist Pendant zu uns, ja, wir sind ja Registrar, ja, die Trading Venues, Börsen sich zum Ziel genommen haben, dort auch entsprechend ihren Marktanteil zu erobern. Und das geht eben durch Innovation, aber geht auch durch Preis. Und ich glaube, in der Vergangenheit hat es auch den bestehenden Playern langfristig nicht geschadet, ja, wenn dann Neo-Broker gekommen sind, die einfach mal den Markt durchgeschüttelt haben. Und mit sehr niedrigen Preisen, teilweise auch zu niedrigen, wie sich hinterher dann manchmal herausgestellt hat. Also wenn man sich die ein oder andere Bilanz anschaut von so einem Neo-Broker, dann findet man da heute noch Verlustvorträge in mehreren hundert Millionen. Das heißt, in Summe aufgelaufene Verluste bis heute, die natürlich dann durch entsprechende Investoren und durch die nächste Funding-Runde gecovert werden müssen. Ja. Aber genau das ist doch gut. Jeder Investor kann sich selbst überlegen, ob er investiert. Und solange es so mutige Investoren gibt, die sagen, hey, wir sehen da die Chance, den Markt zu disrupten, können auch die günstigen Preise den Kunden angeboten werden. Am Ende profitiert der Kunde immer von Wettbewerb.
Ja,
und wenn es jemand übertreibt, dann wird er auch aus dem Markt wieder verschwinden.
Ja, definitiv. Also man sieht ja gerade, dass die jüngeren Challenger in diesem ganzen Banken- und Neo-Broker-System, also die haben ja einfach die alten Banken aufgerüttelt, ja, und viele bewegen sich da ja auch und probieren, aber sind halt behäbig, ja, sind halt große Tanker. Und von daher ist immer gut, wenn es irgendwo einen Challenger im Markt gibt, der alle anderen mal so ein bisschen durchrüttelt. Das kann sich nur entweder in der Produktqualität oder im Offering als auch in den Preisen niederschlagen. Und das ist dann wieder gut für den Kunden, so wie du es auch eben gerade gesagt hast. Ja, definitiv.
Exactly, ja.
Ja, alright. Was würdest du jemanden aus unserer Community, der in Krypto investiert, sagen, warum sollte der sich für das Thema Cashlink interessieren? Warum ist das für den aus deiner Sicht relevant, um das hier mal abzuschließen?
Wenn wir jetzt streng genommen deine Kern-Community, also sagen wir mal Investierende an Krypto-Coins interessierten Privatpersonen denken, dann sind die meistens nicht im direkten Kontakt mit uns, weil auch wir haben in der Regel ein B2B2C-Modell. Ja. Aber die dürfen gerne jeder mal bei dem Broker ihrer Wahl anfragen, ob nicht zukünftig dann auch mal tokenisierte Aktien gehandelt werden können. Mhm. Denn Krypto alleine und einzig im Portfolio ist dann doch ein relativ großes Klumpenrisiko. Mhm. Bisher ist es sich ganz gut ausgegangen, ja.
Die Frage, wie man fragt.
Ja, klar, ja. Und ja. Es gibt auch Strategien, da kann man mit einer Aktie oder mit relativ wenigen Titeln im Portfolio, wenigen Kryptos erfolgreich sein. Ich würde sagen, mit fortlaufendem Alter irgendwann so ein bisschen zu diversifizieren, kann nicht schaden. Also wenn jeder einfach mal bei seinem Broker der Wahl anfragt, wann es denn endlich auch tokenisierte Aktien und Co. gibt, dann ist uns schon geholfen, weil die kommen dann irgendwann hoffentlich auf anderem Wege bei uns vorbei und fragen, wie sie das denn umsetzen können.
Ja, Bitpanda hat das jetzt, glaube ich, gerade schon gemacht, geht in die Richtung, Kraken macht in dem Bereich, glaube ich, jetzt auch relativ viel und Coinbase hat sich das ja, glaube ich, als einer der ersten auf die Fahne geschrieben, Everything Exchange zu werden. Also ich glaube, da ziehen jetzt immer mehr noch nach und somit wird das ganze Thema Tokenisierung von Assets immer relevanter. Ich würde sagen, an der Stelle vielen, vielen Dank erstmal, Raphael, dass du heute dir die Zeit genommen hast und uns da nochmal ein Stück weit in die Welt der Tokenisierung abgeholt hast. Und gibt's auch irgendwas an dieser Stelle, was du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest? Vielleicht als kleine Anekdote, Advice, irgendwas, wo du sagst, hey, macht Sinn, da mal Augen und Ohren offen zu halten. Gibt's irgendwas Spannendes, was du noch hier mitgeben möchtest?
Einfach curious bleiben. Die Intersection sozusagen zwischen Tokenisierung, KI, aber auch beispielsweise Prediction Markets, gibt es super spannende Sachen, einfach neugierig bleiben. Ja. Es gibt nicht das eine Thema, selbst wenn ich jetzt in der Branche Tokenisierung arbeite, ja, es ist immer, und wir sind auch immer offen, da an den Schnittstellen zu anderen Themen, nach neuen Möglichkeiten, sei es jetzt auf Investitionsebene für deine Zuhörer, oder dann auf Dienstleistungsservice-Ebene für die Institutionellen und die Dienstleister. Einfach die Punkte verbinden, neugierig bleiben, und dann ist das Leben gut.
Ja, sehr gut. Also so das ganze Thema neugierig bleiben, immer ausprobieren, Dinge auch testen, nicht nur einfach über Dinge lesen, sondern Dinge auch erleben. Das ist, glaube ich, immer das, wo sich dann auch Wissen am besten verfestigt, wenn ich Dinge tue und nicht nur darüber lese und philosophiere. Das ist auch immer mein Motto, neugierig sein, Dinge ausprobieren in einem Rahmen, der nicht direkt Genickbruch bedeutet. Ja, und das ist immer so der Ansatz. Von daher kann ich das nur teilen und sage an der Stelle ganz, ganz lieben Dank, lieber Raphael, dass du da warst. Und alle diejenigen von euch, die jetzt mehr zu Cashlink oder zu Raphael erfahren möchten, ich packe nochmal alles in die Shownotes mit rein. Falls irgendwas Spannendes an Announcements oder Blogartikeln oder sowas gibt, Rafa, sagt gerne Bescheid, dann packen wir das auch noch mit rein. Und in diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Abo und eine Bewertung da. Schreibt gerne auch mal in die Kommentare, ob ihr schon Berührungspunkte mit dem Thema Tokenisierung hattet oder noch nicht. Vielleicht weiß man es ja auch gar nicht. Ja, das ist ja das Schöne und glaube ich auch das Hilfreiche, dass man nicht zu sehr als Industrie, die wir ja sind, nach außen gehen und sagen, das ist alles jetzt toll ist und auf der Blockchain ist. Am Ende interessiert es erstmal den Kunden nicht. Ja, solange das Ganze gut, schnell und günstig für ihn funktioniert oder für euch funktioniert, ist es genau das, was es tun soll. Und alles andere ist Beweihräucherung der Community. Und damit sollten wir immer einen Schritt zurückgehen. Und in diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt munter und wir hören uns demnächst wieder. Vielen Dank. Ciao, ciao.
Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, folge uns gerne und like den Podcast, damit wir noch mehr Menschen dabei helfen können, sicher und erfolgreich im Crypto-Space zu sein. Für mehr Infos besuche unsere Website www.cryptonerds.com. Crypto mit C.